Feuerholz ist eine Umformung der Erde, doch Rauch ist besser als rohes Holz. Das Feuer jedoch ist noch besser, denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens. Durch vedische Opfer nämlich. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft, Rajas, besser als Unwissenheit. Doch Tugend, Sattva, ist am besten, denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit Brahma erkennen. Erläuterung. Wie oben erklärt, kann man durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes Befreiung vom bedingten Leben des materiellen Daseins erlangen. Eine weitere hier enthaltene Aussage ist, dass man zur Ebene der Erscheinungsweise der Tugend aufsteigen muss, sodass man zum hingebungsvollen Dienst für den Herrn befähigt wird. Es mögen zuweilen Hindernisse auf dem Pfad des Fortschritts auftreten, doch man kann selbst von der Ebene der Tamas durch die kundige Führung eines echten spirituellen Meisters allmählich zur Sattva-Ebene aufsteigen. Aufrichtig Suchende müssen sich deshalb an einen kundigen spirituellen Meister wenden, um den Pfad des Fortschrittes betreten zu können. Denn der echte, kundige, spirituelle Meister ist fähig, den Schüler von jeder Stufe des Lebens aus zu führen, sei es Tamas, Rajas oder Sattva. Es ist deshalb ein Irrtum anzunehmen, die Verehrung einer jeden Eigenschaft oder Form der höchsten Persönlichkeit Gottes ist gleichermaßen segensreich. Außer Vishnu werden alle abgesonderten Formen unter den Bedingungen der materiellen Energie manifestiert. Und deshalb können die Formen der materiellen Energie niemals helfen, zur Ebene der Sattva emporzusteigen, auf der allein es möglich ist, sich von der Fessel der Materie zu befreien. Der unzivilisierte Zustand des Lebens, das heißt, das Leben der niederen Tiere, wird von der Erscheinungsweise der Tamas beherrscht. Das zivilisierte Leben des Menschen mit einer Leidenschaft für verschiedene Arten materieller Annehmlichkeiten ist die Stufe der Rajas. Die Rajas-Stufe des Lebens gibt einen kleinen Schlüssel zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit in Form feiner Empfindungen wie Philosophie, Kunst und Kultur mit moralischen und ethischen Prinzipien. Die Erscheinungsweise der Sattva ist eine noch höhere Stufe materieller Eigenschaft, die einem tatsächlich hilft, die absolute Wahrheit zu erkennen. Mit anderen Worten, es besteht ein qualitativer Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Verehrungsmethoden, wie auch zwischen den jeweiligen Ergebnissen, die man von den drei vorherrschenden Gottheiten, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva, erhält. Tamam Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swami Nityanamne Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nirvashita Sunyavani Vatsvetyade Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Namo Nityanga Shri Ajaitagara Shri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vati Vattaru Nodu Mastasma Dagnistrai Maya Tamasastu Rajastasma Tsatvam Yat Pramadarshanam. Übersetzung. Feuerholz ist eine Umformung der Erde, doch Rauch ist besser als rohes Holz. Das Feuer jedoch ist noch besser, denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens. Vedische Opfer. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft Rajas besser als Unwissenheit. Tamas. Doch Tugend, Sattva, ist am besten, denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit Brahman erkennen. Dies ist ein sehr schöner Vers, der uns auf die allmähliche Erhebung der menschlichen Lebensform hinweist. Wenn man vor Holz steht und man braucht es warm, dann wird das Holz nicht in seinem Ruhezustand etwas nutzen. So wie dann, wenn wir versuchen, das Feuerholz in Brand zu setzen, der Rauch beginnt zu schwelen, weiß man, es besteht Hoffnung. Wenn das Feuer plötzlich hervorzüngelt, dann weiß man, man kann das, man ist angelangt, wo man will, man hat es warm, oder wie in dieser Analogie gesagt wird, man kann jetzt anfangen mit Yajna, mit einer vedischen Opferzeremonie. So ist es, dieser Vergleich wird angegeben für die verschiedenen psychologischen Bedingtheiten eines Menschen, auf der einen Seite, aber auch auf die verschiedenen Zustände in der materiellen Welt in der anderen Weise. Jemand, der in Unwissenheit ist, hat nicht viel Chance in seinem Leben voranzukommen. Solch ein Mensch ist träge, er ist von übermäßig viel Schlaf überwältigt, Depression oder allerlei hoffnungslose Gedanken im Geiste beunruhigen ihn und er ist immer sehr gestört. Jemand, der nun in der Erscheinungsweise der Leidenschaft kommt, bei ihm besteht schon ein bisschen mehr Hoffnung. Genauso wie wenn man den Rauch aus dem Feuerholz hervorschwehen sieht. Man hat Hoffnung, bald wird es brennen. So in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist der Mensch sehr aktiv, sehr interessiert an Sinnbefriedigung, sehr kreativ und so weiter und so fort. Es besteht, er muss aber weiterkommen, denn sonst führt er ein rasendes Leben, ohne Möglichkeit, sich zum spirituellen Dasein zu erheben. Wenn jemand jetzt weitergeht zur Erscheinungsweise der Tugend, dann besteht wahre Hoffnung, dann ist wirklich der, sagen wir mal, ein Ausgangspunkt erreicht. Die Erscheinungsweise der Tugend kennzeichnet sich aus durch Ausgeglichenheit, durch Ruhe, durch Wohltätigkeit, man denkt also auch an andere und ist nicht immer so ein Egozentriker. In der Erscheinungsweise der Tugend verhält man sich meistens entsprechend, also in Harmonie mit den Naturgesetzen. Solcher Mensch hat noch mehr Hoffnung. So, ihr habt also anhand dieser kleinen Kategorie, man könnte sagen vom Holz zum Feuer oder von einem sehr groben, untätigen Zustand langsam zu einem höheren Zustand. Ihr könnt hieran sehen, wie die menschliche Form des Lebens aus den niederen Erscheinungsweisen hervorgenommen wird. Wir hatten gestern mit zwei Freunden aus München zusammen ein musikalisches Gespräch und hatten untersucht oder mal diskutiert, würde ich sagen, wie man Musik dazu einsetzen kann, um verschiedene Erscheinungsweisen der Leiden, der Natur zu zeigen. Und Lisa Schucker hat dann auf dem Piano und dem Streichorchester hat er kurz in die Szene hereingezaubert. Ein paar, also die Musik gespielt und man sah nice, wie er das umsetzte, was er in der Gita, aus der Gita verstanden hatte. Beispielsweise der Unwissenheit ist sehr träge, sehr konfus, wie ein Mensch, der gerade aus dem Schlaf sich aufrappelt und über seine eigenen Füße stolpert, gegen die Blumenvasen umstößt und so weiter und so fort. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft wird geprägt von unendlichen Hoffnungen und Sehnsüchten, die nicht unbedingt in Erfüllung gehen müssen, verzweifelt und angehaftet sein, Hoffnungslosigkeit und der so, Erscheinungsweise der Tugend ist in unserer westlichen Musik nicht wirklich zum Vorschein gekommen. Es war immer ein bisschen low class, was hier so fabriziert wurde. Auch die schönsten Kreationen wie von Mozart, die ich anhöre, wie ein frühlingstolles Kaninchen, was über die Wiese holpert. Nicht mehr sind, also nicht. Ja, also ich möchte mit dieser kleinen Illustration gezeigt haben, wie sicherlich auch Musik in die verschiedenen Erscheinungsweisen einzuordnen ist. Es gibt sogar Weltsichten, so heißt es, die von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Tugend und Unwissenheit beeinflusst werden. Die Weltsicht zum Beispiel, wo man seine Aktivität, seine Arbeit als das Ein und Alles ansieht, ist er deutlich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Solch ein Mensch kann nicht über den sehr eng gesteckten Bereich seiner Aktivitäten hinwegschauen. Wenn du ihn fragst, wer bist du, dann sagt er, Zimmermann, ein Zimmermann oder ein Holzbearbeiter oder ein Linoleumkleber. Diese Leute sind noch nicht wirklich aufgewacht. Sie sind noch nicht wirklich zu Leben gekommen. So, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft wird man, das besondere Merkmal hiervon ist, dass man verschiedene Gruppen bildet, die sich von anderen Gruppen abheben. Ich hatte euch schon mal erzählt, dass ich, wie sehr die Leipziger ihre Leipziger Fußballmannschaft verteidigen. Bei einem Nationalspiel, bei einem Spiel, musste man richtig für die Künstler, die Fußballer, die auf das Feld traten, so Käfiggänge machen, sodass sie unter den Zuschauern eintreten konnten auf die Rasenfläche und nicht vorher begraben wurden von einer Kanonade aus Bierflaschen und Büchsen. Das bezieht sich auf die gegnerische Mannschaft. Denn ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft wird Parteien bilden. Auch hier sind die, weiß ich nicht mehr, gegen wen, die Münchner HSV oder wie sich das nennt. Die sind die Feinde von uns Leipzigern. Die müssen jetzt mit Bierflaschen beworfen werden. Sonst ist das nicht richtig. Das fühlen wir uns nicht wohl. Das sind Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die unbedingt Parteien brauchen. Hier sind die Iraker, hier sind die Amis, hier sind die Israelis und so weiter. Und die aufgrund dieser Unterschiede, dieser äußeren Unterschiede, ein ganzes Leben und eine ganze Lebensphilosophie entwickeln. Typisch Leidenschaft. Und wird in der Erscheinungsweise der Leidenschaft immer Freunde sehen und Feinde. Das braucht diese Erscheinungsweise, um sich zu etablieren in der Bewusstsein eines Menschen. Tugend nun, die Erscheinungsweise der Tugend wäre, dass man eine Gleichheit aller Menschen sehen kann. Solche Menschen sind oft sehr liberal, sie sind nicht sehr kleinkariert. Sie sehen das Leben überall. Einer, der also in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist und zufällig auf den Fußballplatz tritt, würde sagen, hier sind Menschen und da sind auch Menschen. Da brauchen wir jetzt nicht so große Relevanz drum zu machen. Die jagen alle einen Lederball nach. Warum ist nicht total einsichtig. Aber das tun die nun mal. Interessante Spezies. Und weiter. Der wird also distanziert sein und wird versuchen, Einheit zu sehen, statt Verschiedenartigkeit. Für die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit und Tugend lassen sich auch in den Farben nachweisen. Blau, tiefes Blau ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Rot in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Gelb oder auch Weiß in der Erscheinungsweise der Tugend. Deswegen haben wir uns so gehasst, das Weiß an. Das ist eine psychologische Wirkung auf das Bewusstsein, sodass das Bewusstsein immer tugendhaft ist und niemals von Unwissenheit und Leidenschaft überwältigt wird. Ihr seht also, die Farben haben auch eine psychologische Wirkung auf das Bewusstsein. Man könnte das Bewusstsein und diese Erscheinungsweise nachweisen in Nahrungsmitteln, ja, in Sprachen, in, zum Beispiel Französisch ist ausgesprochen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Oh la la. Wie das immer geht, voller Sehnsucht und Hoffnung, nicht auch in der Bewegung meistens. Mon chéri, s'il vous plaît. Okay, jetzt bin ich kein Nationalstolz getroffen. So, Es ist nun interessant zu sehen, wie diese Erscheinungsweisen der auch bestimmte Lebenszustände angeben und wie, wenn eine Erscheinungsweise kultiviert wird, sich etwas Bestimmtes einstellt. Schauen wir uns zum Beispiel den Arbeitsplatz verschiedener Devotees an oder den Brahmacharya-Ashram. Wenn da alles durcheinander fliegt und man nicht links von rechts unterscheiden kann, dann ist davon auszugehen, dass hier die Erscheinungsweise der Unwissenheit zumindest im Äußeren kultiviert wird. Und jemand, der da reinkommt, wird auch sehr in die Unwissenheit hineinfallen. Deswegen ist es sehr gut, wenn wir den Brahmachari-Ashram und auch den Brahmacharini-Ashram oder unseren Arbeitsplatz stets aufgeräumt halten, denn sonst werden wir konfus und verwirrt werden und kommen nicht richtig voran in unseren Tätigkeiten. Das ist so nice wie unser Brahmacharya-Ashram. Ich habe jetzt also nicht mehr reingeguckt, da kann mir vorstellen, dass die niedrigen Erscheinungsweisen auch nicht ganz abwesend sind. Aber es gab mal eine Zeit, wo es wirklich sehr schön war mit dem Tuch und dem und der Sitzecke, wo man lesen kann und so weiter. Das ist sehr schön, wenn es ein Ashram ist, ein Ort der Zuflucht zu, statt praktisch eine Analogie auf die Hiroshima-Bombe. Das ist sehr von Vorteil. Oder wenn der Tempel schön aufgeräumt ist, man fühlt sich sofort sehr erbaut und erhaben und kann von da den Ausgangs ausgehend sicherlich Fortschritte machen im spirituellen Leben. Wenn ihr mal genau hinschaut auf unseren Lebensstil, werdet ihr sehen, es sind alles Bemühungen, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Wir stehen beispielsweise zeitig auf, denn das ist in der Erscheinungsweise der Tugend, nicht zu viel zu schlafen. Und das Interessante ist, dass man aus diesen Erscheinungsweisen tatsächlich auch dann Ansporn und Kraft findet. Ich hatte gestern eine Diskussion mit einem jungen Bhakta über das Thema Schlaf. Da war Folgendes, hat er Folgendes gesagt. Man denkt also, wenn man mehr schläft, dass man stärker und machtvoller wird, konzentrierter und einfach einsatzbereiter. Doch ab einer bestimmten Menge von Schlaf, es gibt sicherlich Zeiten, wo man mal mehr schläft und so weiter, jetzt beginnt da, hoffentlich geht das auch bald mal vorbei. Da ist es so, dass man sicherlich, wo der physische Körper mehr schläft, aber wenn man dann so in den, jetzt werde ich richtig powerful und kräftig, durch Schlaf, und wenn man durch die, in diesen Irrtum hineinverfällt, wird man sehen, wie man den Tag über ein bisschen konfus ist, ein bisschen verwehrt, sich nicht ausrichten kann und der Geist, den mangelt es an einer gewissen Durchschlagskraft, die auf Sankirtan wichtig ist. Nicht? Der guckt niemals aus einer bestimmten Eischale heraus. Stimmt das was aber da? Das kann man so etablieren als nicht? Das ist also ein interessanter Punkt. Wenn man die Erscheinungsweise der Tugend kultivieren würde, würde man aus dieser Erscheinungsweise Kraft kriegen, das heißt eine klare Übersicht, konzentriert sein und so weiter. Und auch allerlei physische Vorteile sind da drin, nämlich ein sehr gesundes Dasein. Mir ist sehr klar geworden, dass in Berlin das ein Kampf ist, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. Am Anfang. Das ist nicht so einfach, denn hier ist nun wirklich Unwissenheit und Leidenschaft. Das Königreich von Unwissenheit und Leidenschaft. Das ist eine richtige Herausforderung hier, in der Erscheinungsweise der Tugend sozusagen, die Dinge zu kultivieren. Wenn ihr euch unser Lebensstil einmal anschaut, werdet ihr sehen, dass es ein Versuch ist, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren. In unseren Essgewohnheiten nehmen wir nur Dinge aus dem Königreich der Pflanzen zu uns, und zwar vermeiden wir sogar Speisen wie Zwiebeln, die ganzen Gewächse, die zu der Zwiebelfamilie gehört, auch Sellerie habe ich gehört. Und diese schöne Pferderettich, wo man so schön weinen muss danach. Ich finde das diese, ja, all diese Sachen vermeiden wir strikt. Das ist der eigentliche Grund, weswegen wir diese Zwiebelgewächse nicht zu uns nehmen. Die sind in der Erscheinungsweise Leidenschaft und haben eine solche Wirkung auf das Bewusstsein. In der Lebensführung, die wir führen, wir versuchen untereinander sehr freundlich zu sein, sehr gütig zu sein, aufeinander einzugehen. Wir versuchen keine Unwahrheiten zu sprechen. Das sind alles Anleitungen, die wir aus den Schriften kriegen, wo wir, die uns helfen, diese Erscheinungsweise zu kultivieren. Wir vermeiden zum Beispiel Bars und dergleichen und fühlen uns wohl in einem Tempel, der transzendental ist. Im zweitwohlsten fühlen wir uns im Wald. Großstadtleben ist nicht so die Sache eines Devotees letztendlich. Es geht nur praktisch gut, weil wir haben so einen schönen Tempel hier, der gleich die spirituelle Welt darstellt. Wenn man hier schön selbstbewusst lebt, kann man die Erfahrung machen, dass man nicht mehr in Berlin ist, sondern in Goloka Vrindavan. Es gibt die Art, wie wir rasten, alles, was wir tun, ist eine ganze Wissenschaft. Dieser Lebensstil, den wir haben, ist dazu da, die niederen Erscheinungsweisen zu überwinden. So ist es dann zu sehen, dass ein Mensch, der tatsächlich in der Gemeinschaft von Devotees lebt, alte Anhaftungen, die symptomatisch sind für die niederen Erscheinungsweisen, tatsächlich aufgeben kann. Ein Mensch hört zum Beispiel, verliert seine sexuellen Anhaftungen, die ihn umhergetrieben haben, wie ein Kreisel, der von einer Peitsche gepeitscht wurde, seine Spielleidenschaft, die ihn dazu bewegt hat, unnötig viel Geld auszugeben. Ein Mensch in der Gemeinschaft von Devotees kann wirklich sich ändern, weil der Einfluss der Erscheinungsweise der Natur einfach überwunden wird und er zunächst einmal zum Staatsbahnhof kommt, nämlich den, sagen wir einmal, der Erscheinungsweise der Tugend. Viele Menschen wissen nicht, warum sie gestört sind in ihrem Leben. Sie wissen nicht, warum sie nicht vorankommen in ihrem Leben. Warum sie wie Hamster sind in einem Rad, der läuft und läuft und läuft und nichts verändern. Also nicht vorankommen. Es liegt daran, dass sie den Einfluss der niederen Erscheinungsweisen völlig ausgeliefert sind und völlig von ihnen kontrolliert werden. Nun, das Interessante, was Prabhupada hier sagt, ist, dass man selbst von der Ebene der Tamas, der Unwissenheit also, durch die kündige Führung eines echten spirituellen Meisters allmählich zur Sattva-Ebene aufsteigen kann. Also der aufrichtig Suchende kann von seinem spirituellen Meister erhoben werden und braucht nicht erst eine Gewaltanstrengung zu machen, die ihm verhilft, durch die Erscheinungsweisen der Natur langsam aufzusteigen. Wir haben das immer wieder gesehen, dass jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst unter kundiger Führung beschäftigt, tatsächlich solche meterweise vorankommt, würde man sagen, oder 10-meterweise sprunghaft fast vorankommt, wenn er unter dieser Führung aktiv wird. Ich möchte jetzt noch einen nächsten Punkt machen, der den ich persönlich für sehr interessant halte. Ich habe darüber schon in unser Fahren gesprochen. Uns allen, die hier in so einem Projekt wie dem Berliner Projekt sind, und denen ja klar ist, dass es noch ein Pioniersprojekt ist, was von allen getragen werden muss und vorangebracht werden muss, uns allen ist, glaube ich, klar, dass dies bedeutet, ein eine Verpflichtung einzugehen und einen Service zu tun für Krishna, der sehr, wo wir viel zu tun haben werden. Zum Beispiel Sankirtan ist ein solch intensiver Service, weil er einen über die ganze Woche hindurch vollends beschäftigt hält. Nun, viele, die zum spirituellen Leben kommen, ich könnte mir auch vorstellen, dass einige davon unter uns heute sind, würden lieber oder haben so den Drang, sich von Aktivitäten gänzlich zurückzuziehen. Man hat seine Erfahrung gemacht mit materiellen Tätigkeiten. Diese materiellen Tätigkeiten waren sehr aufwendig und waren sehr erstreckend. Und so gibt es doch viele, die also in diesen Drang reinkommen, eben ganz aufzuhören mit Tätigkeiten. Das war Arjunas Ausgangspunkt zu Beginn der Bhagavad Gita. Arjuna wollte sich völlig zurückziehen, in den Wald gehen und dort ein Leben als Einsiedler führen. Er hatte von Krishna im zweiten Kapitel eine kleine Zusammenfassung gehört und unter anderem auch von dem Transzendentalisten erfahren, der im Inneren aktiv ist. Das gefiel Arjuna und er brachte deswegen Krishna zu Beginn des dritten Kapitels in der Bhagavad Gita: Wenn du doch sagst, das Zurückziehen von Aktivitäten besser ist als das Ausführen von Aktivitäten, warum drängst du mich denn zu diesem abscheulichen Kriegshandwerk? Schön gesagt, ne? Hatte eine Philosophie draus gemacht. Und zwar, wenn Arjuna philosophiert, ist das nicht irgendwelche, wie soll ich mich ausdrücken, unausgesprochenen Pubertätsideen, sondern das hat schon in sich. Nicht? So, Krishna beantwortete ihm dann, wie die Zurückziehung von Aktivitäten im Grunde genommen gleichzusetzen ist mit Aktivitäten im hingebungsvollen Dienst. Das Gleiche, sagte er. Nur wies er darauf hin, dass das bloße Zurückziehen von Tätigkeiten sehr, sehr schwierig sei. Denn wer sich nur zurückzieht von Tätigkeiten, wird einer für sich immer mit seinem Geist zu kämpfen haben, der noch unrein ist und noch angehaftet ist. Wer dagegen sich in den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes beschäftigt, schafft genau wie derjenige, der nichts tut, keine Reaktion. Nur hat er dazu den Vorteil, dass er frei wird von, wie soll ich mich ausdrücken, Anhaftung. Ihr kennt es vielleicht von eurem eigenen Leben, wenn ihr euch völlig zurückzieht und nichts mehr tut und nichts mehr denkt, irgendwann ist doch Maya da. Ein müßiger Geist ist die Werkstätte des Teufels, heißt es. Da tut Lucifer so ein paar interessante Kerzenleuchte herzustellen. So, durch hingebungsvolles Dienen kann man diese Tendenzen, auf materielle Weise tätig zu werden, wirklich unterbrechen, weil man so ausgefüllt ist mit spirituellen Tätigkeiten im Dienste Krishnas, die ebenfalls kein Ergebnis erzeugen, nämlich Akama sind. So, das ist nun das Interessante, was ihr vielleicht noch nicht so wüsstet, ist, dass die Eigenschaft, nichts zu tun, spirituell ist. Die Eigenschaft, nichts zu tun, ist eine spirituelle Eigenschaft. Denn sie ist aus dem Verständnis, sie kommt aus der spirituellen Seele, die tatsächlich nicht unter den Einfluss der Avidya Shakti steht, letztendlich. Das soll erläutert werden. Es gibt drei Energien nach dem Vishnu Purana, Und die dritte von diesen, also Gott, Jiva, das heißt das Lebewesen, und die Avidya Shakti, die Unwissenheitskraft, was aber da nicht Gott eben erfasst hat. So, diese, in der Avidya Shakti, das ist die materielle Energie, muss man, um etwas zu erreichen, arbeiten. Um in Prabhupada hat diese Frage durchdiskutiert. Manchmal gab es in der guten alten Zeit oder in der wilden alten Zeit das Argument, wenn wir wenn Kleidung natürlich wäre, so wären wir mit Kleidung gewachsen, genauso wie mit einer Nase und mit einem Ohren. Die sind ja natürlich, die sind uns angewachsen. Wir wären also mit Kleidung gewachsen. Deswegen ist es unnatürlich, letztendlich sich zu bekleiden. Und wir sollten in unserem Adamskostüm durch die Eva-Kostüme durch die Gegend gehen. Ist auch hochinteressant zum Betrachten. Und auf diese Weise das Leben fröhlich führen. Sagen auch manche Hippies, haben so argumentiert. Haare sind natürlich, haben sie mir gesagt. Warum schneidest du sie ab? Die haben ihren Sinn. Die wachsen, damit wir es warm haben auf dem Kopf oder auf dem Körper. So, was sagst du zu dem Argument, Rüdiger?
Ich bin
nicht so selfish. Prabhupada hat zurückgeantwortet, dann müsste man auch keine Speise zu sich essen. Man ist ja nicht mit Speise geboren worden. Wenn diese Logik richtig ist, warum bemüht man sich denn um was zu essen? Das ist ein schönes Argument, nicht, Herr Mischwara? Warum bemüht man sich denn um was zu essen, wenn die Logik ist, nur das, was von Natur aus gleich da ist, das wäre anstrengend wäre. Die Sache ist, dann ging Prabhupada tiefer in das Thema ein. In dieser materiellen Welt muss man sich immer bemühen um Dinge. Man hat die Dinge nicht. Von sich aus. Das ganze Leben ist eine Bemühung, den Zustand der Unvollkommenheit eben durch Aktivitäten, die bestimmte Ergebnisse bringen, zu überbrücken. Man nennt das Karmastha, diese Welt, der Ort, wo es Karma gibt. Das heißt, eine Tätigkeit, die eine Reaktion mit sich bringt. Das ist völlig charakterisierend nur für diesen mittleren Planeten, für dieses mittlere Planetensystem oder für diesen Planeten Bhumandala. Ich möchte da gleich Bhumandala zu sagen, also nicht nur den Erdplaneten, sondern die ganzen Planeten, die sich in dieser Ebene, dieser planetarischen Ebene befindet. Da ist es natürlich, das war Arbeit, sonst nicht. In der spirituellen Welt gibt es Karma, Venus und Kalpa Rikshas. Dein Wunsch reicht aus und es tut ein Mechanismus in Gang gesetzt werden, der das, was du dir wünschst, gibt. Ist kaum vorzustellen, aber man ist in der spirituellen Welt und arbeitet nicht. Deswegen man sieht Krishna nicht im Overall, wie er sich sein Auto montiert, die Schrauben nachzieht, und auch die gelingten Seelen sieht man nicht, die befreiten Seelen, dann sieht man nicht in diesen Tätigkeiten. Da ist also nichts nötig, was getan werden muss, sodass die Existenz nicht bedroht wird. Das ist ein interessanter Ort. Nun rein psychologisch, also ihr wisst, mir bringt das immer Spaß, sowas zu betrachten. Ich habe in meiner Jugend sehr ausführlich alle Werke, die sich mit dem Scharakenland beschäftigt, die verschlungen. Das ist ein sagenhaftes Land, man kommt da drin, indem man glaube ich, durch einen Fluss von Honig schwimmt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und dann isst man den ganzen Tag. Also so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, was da so im Hals ist. Es ging um Essen jedenfalls, viel Essen. Ohne dafür arbeiten zu müssen. Da waren Berge aus Sahnetorte und so weiter. Und diesen sagenhaften Land. Das sind so alles diese pervertierten Reflexionen der Suche nach Koloka Vrindavan, wo tatsächlich nicht dieser Karma, dieses Karma, das Gesetz von Karma in der Aktivität ist. So, solche, die zum spirituellen Leben kommen und nicht gerne sich von ihrem etwas, wie soll ich mich ausdrücken, taulen, die gerne ein bisschen träge sind, wisset, die Neigung ist spirituell, doch ihr seid am falschen Ort, um sie auszuleben. Wir müssen durch die durch hier in diesem, besonders in unserem Leben, durch die gewissenhafte Ausübung von Sadhan Bhakti, das heißt das Ausführen des hingebungsvollen Dienstes entsprechend der Regeln und Regulierungen und desselben langsam geläutert werden. Es muss uns sehr wichtig sein, gerade in einer Stadt wie Berlin, dass wir dafür sorgen, dass wir eben diese Dinge, die mit der Erscheinungsweise der Leiden und der Tugend zu tun haben, langsam entwickeln. Ein tugendhaftes Leben, was sich zusammensetzt aus früh ins Bett, früh aufstehen und so weiter, das ist sehr wichtig. Sonst werden wir von der Auswirkung der Unwissenheit immer überschattet werden und behindert werden. So durch diese ernsthafte und aufrichtige Aktivität, Fortschritte zu suchen im umgebungsvollen Dienst, werden wir mit Sicherheit die wunderbarsten Möglichkeiten bekommen, um unser Leben hier zu einem großartigen Erfolg zu machen. Hare Krishna, heute Morgen wollte ich nur kurz hierüber sprechen, ein paar philosophische Punkte präsentieren. Habt ihr irgendwelche Fragen hierzu? He is a good translator by now, isn't he?
Yeah, it's pretty good.
Yes, thank you, Lassa.
You mentioned this business with sleep. I know I've had this problem, that sometimes I have a tendency to not sleep enough. And then when I do try to sleep, because the mind is so passionate, I do really get into sleep, especially if I'm just about to go out. And I know I'm completely finished. And I think I should just take 10 minutes rest. But then I try to rest, and the mind is so active. I can't take even 10 minutes rest, and then I go out and completely no energy.
Wiped out, yeah. But the Vatsala stellt eine typische Sankitan-Frage, die sehr nice ist. Wie ist es jetzt mit dem Gegenteil, nämlich dass man nicht einschlafen kann? Actually, das geht auch, in Berlin geht es auch so, wenn man im Brahmacharya-Ashram versucht zu rasten, dann ist die Atmosphäre hier, die Türken spielen noch die tollsten Evergreens da, nicht? So ist es manchmal dann schwierig, oder der Geist ist so super rege, dass er nicht einschlafen kann. Und beim Sankirtan ist es so, sagt er, dass man weiß, man, es würde gut tun, wenn man noch 10 Minuten kurz eine Rast nimmt, bevor man rausgeht. Aber man kann nicht einschlafen und bin total klapprig auf die Straße, wo einem die Fassung immer aus dem Geiste fällt, nicht? Und fassungslos dann dasteht. So, wie kann man da die Erscheinungsweise der Leidenschaft überwinden? Also es gibt da ganz einfache Lösungen. Ich meine, ich will die jetzt ruhig mal so aus dem die Grafikanen machen die zehn Schafe, die über eine Hürde springen, schlafen dann ein. Man muss den Geist, das ist der Trick, wenn man einschlafen will, den Geist auf irgendetwas richten. Zum Beispiel auf Krishna. Oder den Hare Krishna Mahamantra, den man im Geiste so chanten kann. Ich bin auch sehr oft in der Situation, dass ich völlig abgekämpft zu irgendeinem Programm komme in letzter Minute und dann noch 5 Minuten ganz schnell, wenn ich denke, 5 Minuten schaffe, ganz schnell weg zu sein, dann hat man sehr viel Energie, welche man für das Programm braucht. Ich versuche meinen Geist immer auf Krishna zu richten oder auf eine oder auf Vrindavan, das ist sehr schön, eine Landschaft in Vrindavan, ja, und so fällt man in einen erträglichen Schlaf. Ja. Was andere Devotees machen, die hören einfach ein Bhajan mit dem Walkman, ja, falls du einen hast. Wenn man so ein Bhajan hört, dann fällt man ein, ich war hier. Ein anderer Devotee, die genau immer eine Lecture vom Prabhupada gehört hat, und weil er nicht ein sehr philosophischer Mensch war, ist er sofort eingeschlafen. Man sieht das sehr oft, wenn man Vorlesungen gibt, dann wird so eine ruhige Atmosphäre erzeugt, wo die Erscheinungsweise der Leidenschaft und der Unwissenheit wechselt, dass die Devotees dann erleichtert und glücklich die kleine Baby. Habe ich sehr oft gesehen, dass großen Sympathie eigentlich. Endlich ist es mal ruhig im Leben. Die Erscheinungsweisen sind sehr weit weg. Dreht sich der Kopf des Devotees auf die Schulter des anderen. Oder rastet ein bisschen. Nee, also das Prinzip kann man anwenden. Auch philosophisch regeln, richtig, ich bin zu der Wirtschaft. Ja, Russell!
Since it's Bhaktisiddhanta Saraswati's chapter on the Buddhist side, something made me feel like tell us something else about him.
Ich kann euch erzählen, wie viel der Bhaktisiddhanta Saraswati anfing zu predigen. Zu seiner Zeit ging er mit seinem Vater, Srila Bhaktivinoda Thakur, öfters zum Predigen nach Puri. Und er kam dann in Puri zu einem Prediger in Puri. Und da war ein Babaji in Puri, der eine sehr merkwürdige Lehre vertrat. Der aber sehr viel Ansehen genoss unter den unwissenden Menschen in Puri. Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati versuchte das klarzustellen, diese gefährliche Philosophie. Aber die Menschen wurden nur zornig im Grunde genommen, weil er dem Babaji widersprach. Und dann erkannte er im Grunde genommen, dass das Zeitalter des Kali schon sehr fortgeschritten war. Wir sehen das auch manchmal während unserer Predigerarbeit. Da gibt es so viele verschiedene, völlig unvedische östliche Lehren, die behaupten, man könne selber zu Gott werden. Oder wo ein gewöhnlicher Mensch sich als Gott darstellt. Aber einen habe ich gesehen, der hat so einen schönen Palast gebaut. Finde ich nice, weil das ist schön, die Architektur ist schön. Und dann ist er durch Überblendung so sein Bild reingetan, sodass man sieht, wie das Tor sein Mund ist. Fotoüberblendung ist eine einfache Frage von Technik. Und dann steht da hinten drauf, das ist eine Aufnahme der universalen Form von diesem und jenem Baba. Ich dachte, ja, das ist ein Formlabor, ist das nicht eine universale Form. Nicht der? wenn es eine universale Form wäre, würde man das nicht knipsen können, weil das auf einer anderen Ebene als einer physischen Ebene stattfindet. Aber die Menschen sind so unwissend und wollen irgendwelche Sensationen glauben, ob nur aus der Bildzeitung oder aus dem sogenannten spirituellen Sektor. Also wenn man, so ähnlich war das in Puri, als Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predigte, und er überlegte sich, wie kann ich nur in diesem Kali Yuga das Krishna-Bewusstsein verbreiten. Prabhupada hat sich auch manchmal so gefragt, wie das überhaupt möglich sei, weil es ist eine sehr schwierige Aktivität. Ja. Wo es besonders intensiv kommt. Sehr gut, danke, Frank. Das ist also den richtigen Körperbau, diese. So, das war also. Er ging also nach Navadvip für insgesamt 6 Jahre, habe ich gehört. Und in dieser Zeit schändete er 64 Runden am Tag, Minimum. Dann studierte er sehr, sehr viel. Und er war sehr vertieft in Krishna. Er lebte nur im Heiligen Dharma, völlig zurückgezogen. Hatte ein einfaches Tuch um die Lenden und das war alles. Dass das Chanten der Heiligen Namen verbreitet werden würde durch eine sehr machtvolle Persönlichkeit. Und so ging Bhaktivinoda Thakur dann. Dieser Schüler wusste auch, dass Bhaktivinoda Thakur einen Sohn hatte, um den er gebetet hatte, nämlich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der eigentlich diese spirituelle Revolution in Gang setzen sollte. Und man hörte jedoch nichts davon. Und so ging eines Tages dieser Mann, er war inzwischen ein Haushälter, nach Navadvip, um Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zu suchen. Er fragte die Leute, habt ihr einen gelehrten, hochwüchsigen, sehr intellektuell aussehenden Vaishnava gesehen? Sie sagten, nein, gar nicht. Bis irgendwann ein Farmer sagte, alles was wir hier haben, ist so ein Verrückter, der lebt manchmal in dem Dschungel hier, manchmal stürzt er sich in den Ganges. Die ganze Zeit ruft er Goura, Goura, Goura Nitai. Mal ist er da entdreht, ausgebrochen, keiner weiß was. Und er benutzt hin und wieder den Lothar, den er benutzt, um einen Duschbad zu nehmen, um daraus zu trinken. Urteile selber, ist er nicht verrückt. Ja, sagte der Mann, wie kann ich den finden? Vielleicht ist es der, den ich suche. Jeden Morgen nimmt er ein Bad im Ganges. Aber da gibt es verschiedene Stellen, wo er ein Bad nimmt. Genannt in 3. So, dieser Mann wartet für mehrere Tage an einem dieser Stellen, bis er plötzlich eine hoch aufgeschossene Figur sah, die ekstatischer Liebe zu Gott daher kam. Wie ein königlicher Elefant. So schritt er aus. Als er den Ganges sah, nahm er einen Anlauf, ging Goura Goura und sprang voll herein. Nahm ein Bad, ließ sich heruntertreiben und kam in der gleichen Kleidung, es war nur ein kleines Tüchlein, 100 Meter weiter raus und ging. Man erkannte sofort an diesen unverkennbaren, markanten Gesichtszügen, dass es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ging hin zu ihm und sagte, weißt du nicht die Mission von Chaitanya Mahaprabhu? Die Welt wird überflutet von Kalis Einfluss. Es muss jetzt die Mission von Mahaprabhu doch verteilt werden. Das ist doch die Vorhersage. Die Mission Mahaprabhus, sagte Bhaktisiddhanta, die ist hier. Govinda, 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 Govinda. Kannst du nicht hinter dem Atem sehen, wie er seine ewigen Kirtan in Navadvip tanzt und chantet? Nicht genau, sagte er. Ja, aber dein Vater Bhakti Vinod Thakur sagte doch, diese Krishna-Bewusstsein soll verbreitet werden. Es wird verbreitet. Mahaprabhu ist hier erschienen. Mahaprabhu ist noch immer hier. Was braucht es mich? Mahaprabhu ist der höchste Handelnde, nicht ich. Und ging weiter. So, ungefähr eine Woche später klingelte es sehr entschlossen an der Tür von diesem Haushälter in Kalkutta. Er machte die Tür auf und glaubte seinen Augen nicht. In das Sakran eines Sannyasis gekleidet, mit einem Sannyas-Danda, einer Brille auf, sah Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dastehen. Und sagte, wir müssen die Gaudiya-Mission sofort registrieren im Registraturamt von Kalkutta.
Ja, sagte der Mann,
muss das jetzt so schnell gehen? Ja, wir können keine Sekunde mehr verlieren. Und der Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur setzte sich hin, schrieb ohne einen einzigen, ohne zu überlegen, also einen zweiten, das groß zu überlegen, die einzelnen Punkte auf, die für einen Verein nötig sind. Ne? Weil es waren drei Seiten vollgeschrieben. Und kurz vor 4 Uhr, wo das Registraturamt schloss, kam Bhaktisiddhanta mit dem abgekämpften Haushälter, der sich in das zu viel Arbeit schon war, zum Registraturamt, und um Punkt 4 Uhr war das Ganze registriert und das Predigen los. Wir sind nichts weiter als ein Ausläufer dieser Predigerbemühungen. Denn Schiller Prabhupada, unser eigener spiritueller Meister, bekam, ist ein eingeweihter Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nun, ihr möchtet euch fragen, was hat diesen Wandel in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hervorgebracht? Nun, er saß in seinem Mal wieder und chantete die heiligen Namen mit ein paar Büchern. Er chantete so viel, manchmal auch weitaus mehr als 64 Runden. Manchmal chantete er den ganzen Tag. Er unterbrach das nicht einmal, wenn sein Dach, oder wenn es regnete und das Dach, unter dem er saß, leckte, sondern spannte er einfach einen Regenschirm, den er gefunden hatte, und saß da und schändete weiter, völlig ungestört. Der entsagt im Grunde genommen auch. Und eines Tages jedoch hatte der Wind und irgendwo eine Seite aus dem Chaitanya Bhagavat auf sein Knie geweht. Und auf dieser Seite im Chaitanya Bhagavat stand drauf, das Chanten der heiligen Namen wird in jeder Stadt und in jedem Dorf verbreitet werden. Das sah er. Und noch andere Unterweisungen zu predigen auf der Seite. Und da wusste er, das war der Auftrag Mahaprabhu von Chaitanya Mahaprabhu, der ihn da schriftlich aufs Knie gebracht hat. Und so nahm er dann diesen Auftrag an, und deswegen zeigte er sich in das Gewand eines Predigers und tat dann die Dinge, die notwendig sind, die Mission zu predigen. Also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, der sehr entsagt lebte und der gefürchtet war unter allen Antagonisten, den Mayavadis und so weiter und so fort, für seine philosophische Präsenz und Schärfe. Es gibt da viele Geschichten, aber ich finde, das ist eine für How did you like this, Dr. Russell?
Very
nice. Yes? Noch jemand eine Frage hat? Frau kämpft doch für das Licht. Yes.
I have one question in regard to, I was reading, I think, in the Vaishnava journal, that some group devotees were making the assertion that because Bhaktisiddhanta Saraswati was not, and because we show our line of gurus, we show Bhakti Vinod Thakur, and then we show Guru Kishore Das Babaji, and then Bhaktisiddhanta Saraswati, they're saying that we're actually, this is a break in the line of the disciplic succession.
Mm-hmm.
So could you explain why this is not a break in the line?
We show who, again?
Because Guru Kishore Das Babaji was not in the same sampradaya, he was not a disciple of Bhakti Vinod Thakur. He wasn't initiating the cycle. They say that this is a break in the
secret
succession.
Ach so, ganz einfach. Wie seht hier auf dem Altar die Nachfolge von Spiritual Meister? Das ist Bhakti Vinod Thakur, dann links von ihm Guru Kishore Das Babaji, dann kommt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der aufrecht sitzt. Mit dem Bibek und dann kommt erst Srila Prabhupada. So, die sagen, weil Guru Kishore Das Babaji, also derjenige, der gleich nach Bhakti Vinod Thakur käme, kein eingeweihter Schüler sei von Srila Bhakti Vinod Thakur, wäre hier eine Unterbrechung in der Schülernachfolge zu finden. Nun, man muss das Ganze. Da sind viele Fehler in dieser Aussage drin. Es ist so, dass Srila Guru Kishore Das Babaji in unserem ein Vaishnava per Exzellenz war, ein Devotee von Chaitanya Mahaprabhu, der ebenfalls eine Einweihung empfangen hatte und für seine Entsagung sehr bekannt war. Er war auf der höchsten Stufe der Liebe zu Gott, so heißt es, weil er ständig an Radha und Krishnas Spielen teilnahm. Er sah die, er hatte Kontakt mit Krishna. Einfach zum Beispiel kam er des Nachts durch den Dschungel von Mayapur zu einem sehr weit entlegenen Ort. Und als ihm Bhaktisiddhanta Saraswati fragte, wie er nachts durch den Dschungel halt gehen konnte, da sagte er, eine gewisse Person hat mich geführt. Es kann gar nicht sein, dass man durch den Dschungel, wir wissen vielleicht nicht so genau, was ein Dschungel ist, so durchfindet und sich durchschlägt bei Nacht. Das geht gar nicht, wenn es total wie damals diese schwarze Nacht war. So, Guru Kishore Das Babaji war mit Bhakti Vinod Thakur zusammen. Wenn man heute zu Bhakti Vinod Thakurs Haus geht, kann man neben dem Haus eine kleine Hütte sehen, wo sich Guru Kishore Das Babaji aufgehalten hat und hat immer die Vorlesung, wenn man da hingekommen, weil er ein großer Verehrer von Bhakti Vinod Thakur war. Und Bhakti Vinod Thakur bat nun seinen Sohn Bhakti Siddhanta, das ist der große Persönlichkeit, der große Acharya, dessen Erscheinungstag wir heute feiern, sich einweihen lassen zu lassen von Guru Kishore Das Babaji, diesem entsagten Heiligen. Denn ein Vater kann seinen Sohn nicht einweihen. Bhakti Vinod Thakur kann durch diese Regel seinen eigenen Sohn nicht einweihen und hat ihn deswegen von Guru Kishore Das Babaji einweihen lassen. Der sozusagen jetzt möchte ich auf dieses auf diesen Komplex eingehen. Unsere Schülernachfolge hat einige solche Punkte. Es geht nicht immer nur strikt darum, dass der nächste spirituelle Meister eingeweiht worden ist von dem Vorgänger, obwohl das sehr oft der Fall ist. Es geht auch darum, dass er die Unterweisung, das heißt das Wissen verstanden hat. Wir haben also eine Shiksha-Verbindung und nicht immer eine Diksha-Verbindung in unser Sampradaya. Du verstehst das, diesen Unterschied? Etwas, was in der Vaishnava-Philosophie nichts Außergewöhnliches ist, wird zum Beispiel gesprochen, dass der Shiksha-Guru genauso befähigt ist, den Schüler nach Hause zurück zu Gott zu bringen, wie der Diksha-Guru. Und das kommt ja letztendlich in der Vermittlung des spirituellen Meisters darauf an, dass er seinem Schüler die Unterweisung erteilt und das Wissen gibt, aus dem dieser von Unwissenheit zu Wissen gehen kann. Also ist diese Shiksha-Linie genauso potent wie die Diksha-Linie. Jetzt?
Yes?
Gut, ich denke, wir haben hier ein natürliches Ende erreicht. Heute ist wieder unser Sonntagstest über diesen Gebäuden. Nee, also nebenan. Es tut mir leid, dass ich heute diesmal nicht dran teilnehmen kann. Wir sind in Leipzig schon und dann auf der DDR-Tour. Aber wir beabsichtigen Samstag zurückzukommen und dann für nächsten Sonntag auch dabei zu sein. Das wäre ja mein erstes Mal da.
Danke. Ciao.